Ja, willkommen zum Gottesdienst, zum zweiten. Und ich finde es sehr besonders, dass wir als Berliner Gemeinde zwei Familien als Zuwachs bekommen. Ich meine, das ist doch echte Verstärkung. Da freut man sich drüber. Ich hoffe, wir können euch Familie sein und euch so unterstützen, wie ihr das braucht. Danke, dass ihr alle gekommen seid, euch aufgemacht habt hierher, um hier in der Sonne zu sitzen. Ich habe eine Predigt mit zwei Punkten und die Predigt, die hat ein Predigtziel. Und zwar, das Ziel lautet zuversichtlich immer und immer wieder zum Thron gehen, um dort zwei Geschenke abzuholen. Nur dort, die für dich bestimmt sind. Ein bisschen wie der DHL-Paketzettel, wenn der kommt, dann ziehst du los und nur an der Station, da gibt es das, was da drauf steht. So ist es. Und jetzt der Vers dazu in Hebräer Kapitel 4, Vers 16. Hebräer Kapitel 4, Vers 16. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Das ist der Leitvers, der zieht sich durch die ganze Predigt. Und jetzt ein bisschen mehr Zusammenhang, deshalb die Verse 14 und 15, die davor stehen. Weil wir denn einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der den Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Das klingt wie eine Dienstanweisung. Lasst uns das jetzt tun. Und wir tun das jetzt auch ganz einfach. Wir treten zum Thron, um die zwei Geschenke dort abzuholen. Deshalb heißt die Predigt auch zum Thron. Und der erste Punkt und das erste, was wir dort abholen, ist ein, lass mich es mal so nennen, ein Ich bin, nicht nur ein Ich muss tun. Ich bin. Ich bin. Ich darf jemand sein. Das hole ich dort ab. Nicht, ich muss nur tun, damit ich etwas bin. Nein, ich hole dort etwas ab, ein, ich bin etwas. Das klingt wie eine Identität. Das ist anders als, ich muss noch werden. Nein, ich bin. Das ist das Erste, was wir da abholen. Und das biblische Wort dazu, das steht in unserem Leitvers, das nennt sich Gnade. Durch die Gnade, wie sagt Paulus so schön in 1. Korinther Kapitel 15, Vers 10, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das klingt nach Identität. Ich muss es noch nicht werden, sondern ich bin schon geworden. Ich muss nicht noch ankommen und immer weiter rennen, damit ich endlich ankomme. Nein, ich bin angekommen. Das nennt sich Gnade. Wir sind Söhne und Töchter. Ich bin sein Sohn. Ich muss es nicht noch werden. Ich muss mich auch nicht besonders anstrengen, um es noch zu werden. Nein, ich bin Sohn, sein Sohn. Und du bist seine Tochter. Das ist man. Das ist eine Identität. Wie ermüdend, stressig, bedrückend, belastend ist es, wenn man nur im Tun müssen lebt und gar nicht derjenige ist, der man sein darf. In 2. Mose Kapitel 3, ihr müsst nicht aufschlagen, Vers 14. Interessant, wie Gott sich sieht in dem Vers. Er sagt zu Mose, ich bin, der ich bin. Dann spricht er, Mose, du sollst zu den Söhnen Israel sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Er sagt, nenn mich doch, ich bin. Ich bin Oliver. Ich bin Gott, der Herr. Ich bin, der ich bin. Interessant bei Jesus, wie häufig er sagt, ich bin. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der Sohn Gottes. Punkt. Ich bin die Auferstehung. Das bin ich. Ich bin Herr und Meister. Ich bin Weg, Wahrheit und Leben. Ich bin, wie Michael gesagt hat, ich bin der Weinstock. Das bin ich. Ich bin das A und O. Ich bin das Licht der Welt und so weiter. Es geht also bei der ersten Sache, die wir am Thron abholen dürfen, darum, dass wir etwas sein dürfen, eine Identität und nicht etwas tun müssen. Wisst ihr, wenn man nur in diesem Tun müssen lebt, und das ist das Einzige, dann hüllt man sich selber aus. Das treibt förmlich weg vom Thron der Gnade. Ich hoffe, du hast nicht rausgehört jetzt, dass ich sage, tun ist was Falsches oder was Schlechtes. Das habe ich nicht gesagt. Aber das nur im Tun müssen leben, das ja, das treibt dich weg vom Thron der Gnade. Statt hinzugehen und dort das eine abzuholen, was da steht, und das, was wir gerade gelesen haben, ist, dort finde ich Gnade. Dort bin ich, der ich bin. Und deshalb bin ich gerne dort. Zum Beispiel, ich bin ein Läufer. Ich muss es nicht werden. Also ich muss nicht dreimal die Woche trainieren. Ich bin ein Läufer. Das ist einfach so. Seit ich denken kann. Also es ist nie so, dass ich denke, du musst dreimal die Woche laufen gehen. Nee, weil ich bin doch Läufer. Ich mache das sowieso. Ich mache das im Urlaub. Ich mache das zu Hause. Ich mache das nach der Arbeit. Ich mache das zwischendurch. Ich bin's einfach. Punkt. Und deshalb ist es sogar für mich okay zu sagen, ich muss heute noch laufen gehen. Das kann ich mir durchaus sagen. Aber aus dem heraus, wer ich bin, sage ich mir das. Heute musst du noch laufen gehen. Lass uns mal mit zwei Bibelstellen ein bisschen experimentieren. Schlag mal auf bitte den Psalm 71 und wir werden die Verse 6 bis 8 lesen. Psalm 71, die Verse 6 bis 8. Und jetzt versuchen wir Folgendes zu machen. Du versuchst mal nicht so sehr drauf, nee, schau mal nicht da drauf, was der Mensch dort macht, sondern schau mal hinter seine Taten und versuch mal herauszufinden, was könnte der für eine Identität haben. Wie könnte der es lauten? Ich bin. Was könnte er sagen? Ich bin. Ich bin was? Nicht nur auf das dreimal Laufen gucken, sondern auf hinter diese Taten. Was könnte das für ein Mensch sein? Welche Identität? Welches? Das bin ich. Ich bin das. Dazu müssen wir uns ein bisschen hineinversetzen in die Person. Bisschen Denkarbeit leisten und bitte nicht blenden lassen, vielleicht von den offensichtlichen Taten. Der Blick dahinter, den würde ich mal gerne versuchen mit euch zu tun. Psalm 73, Entschuldigung, 71, Psalm 71, 6 bis 8. Ich werde dich auch gleich fragen, vielleicht hast du eine Idee und sagst, ja, dieser Mensch würde wahrscheinlich sagen, ich bin das oder jenes. Psalm 71, Vers 6. Auf dich habe ich mich verlassen vom Mutterleib an. Du hast mich aus meiner Mutterleibe gezogen. Dich rühme ich immer da. Ich bin für viele wie ein Zeichen, aber du bist meine starke Zuversicht. Lass meinen Mund deines Ruhmes und deines Preises voll sein, täglich. Okay, denk mal nicht. Aha, täglich macht er das. Wie würdest du es formulieren wollen? Was steckt hinter diesem täglich preisen? Wie würde er sich nennen? Ich bin. Das bin ich. Hast du eine Idee? Dann sag sie mal ganz laut. Darfst es reinrufen oder kurz die Hand heben. Klaus, ganz laut, ich gebe es weiter. Bin Kind Gottes. Natürlich sage ich Danke. Natürlich. Muss ich auch Danke sagen? Ja, ich muss auch Danke sagen. Aber ich bin ein Kind Gottes. Deshalb muss ich das auch. Darf ich natürlich auch. Ja, noch was? Laut dahin, bitte. Ein Beter. Ich bete nicht dreimal die Woche, sondern ich bin ein Beter. Natürlich bete ich dreimal die Woche oder mehr oder wann immer es mir möglich ist. Ich bin doch ein Beter und muss es nicht noch werden. Das macht einen Unterschied. Wir gehen kurz zur zweiten Stelle. Psalm 119. Psalm 119, Vers 97. Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Täglich sinne ich ihm nach. Du machst mich mit deinem Gebot weiser, als meine Feinde sind, denn es ist ewiglich mein Schatz. Jetzt nicht nur an das täglich Nachdenken und denken, ich muss ein täglich Nachsinner werden. Ich kopiere das einfach. Wie würde er sich bezeichnen? Ich bin was? Was bin ich? Jetzt brauche ich wieder Ideen. Annette. Ich bin der, der einen Schatz gefunden hat. Natürlich denke ich drüber nach. Ich habe doch einen Schatz gefunden. Bitte. Ein Liebhaber, das Wort. Ich bin doch verliebt in dieses Ding. Da denke ich doch drüber nach. Täglich. Muss ich das? Muss ich auch, ja. Aber ich bin doch ein Liebhaber vom Wort Gottes. Ja, aber so eine Ich Bin-Identität, die muss sich auch ein bisschen entwickeln. Aber wie? Wir schauen kurz Jesus an. Lukas Kapitel 2. Mit 12 Jahren zeichnet sich etwas ab bei ihm. Lukas Kapitel 2. So ganz vom Himmel fällt es nicht, ich bin ein Läufer. So ganz ist es nicht vom Himmel gefallen. Deshalb müssen wir kurz auf Jesus schauen, um einen Einblick hinter die Taten zu bekommen. Und das schaffen wir, wenn wir Lukas 2 lesen. Der Zusammenhang ist, dass seine Familie und die ganze Sippe nach Jerusalem gereist ist, einmal im Jahr für das Passafest. Sie sind zurückgereist, dachten, Jesus ist mitgekommen bei Onkel und Tante. Ist er nicht? Haben das gemerkt? Mussten wieder zurückreisen, weil er verloren war. Und dann steht in Vers 46, und es begab sich nach 3 Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Da sitzt dieser 12-Jährige mitten unter den Lehrern. Und was macht er? Zuhören. Und was macht er noch? Fragen. Vers 49. Und er sprach zu ihnen, als sie ihn gesucht haben und gefunden haben, sprach er zu seinen Eltern, warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Das ist doch klar, dass ich im Haus des Vaters bin, bei den Lehrern der Tora, bei den Lehrern des Wort Gottes bin, dass ich beim Wort Gottes bin. Das ist doch klar. Das fängt doch schon an, so werde ich doch. Ja, er ist auch ein, wie haben Sie gesagt, guter Lehrer zu ihm? Ein Lehrer geworden. Ich bin Lehrer. Das ist auch eine Identität von mir. Das ist auch eine Identität von Jesus. Ich bin Lehrer. Ja. Und dann der Vers 52. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter, das geht von allein, Gnade wieder nicht, bei Gott und den Menschen. Er nahm zu. Und später, ich bin ein Lehrer. Natürlich habe ich was zu sagen. Natürlich bin ich dort, wo ich sein möchte und muss. Zwei Dinge lese ich hier raus, die nötig sind, um so einen Frieden mit sich zu haben, dass man sagen kann, das bin ich. Und zwar, was macht Jesus? Erstens, er beschäftigt sich vielseitig mit dem Wort Gottes. Das prägt ihn. Er sitzt mitten unter denen und die haben die Tora gelesen, rauf und runter. Er hat Fragen gestellt und zugehört. Was macht er? Er beschäftigt sich damit. Wie hat Helge so schön gesagt? Liebhaber war er des Wortes Gottes. Später konnte er es zücken wie ein Schwert bei der Versuchung. Wie hat er Satan entgegnet? Er sagt, aber es steht das geschrieben. Das weiß ich. Das bin ich. Komm mir nicht mit sowas. Es ist sein Schwert gewesen. Von klein auf begann es stärker und schärfer zu werden, zuzunehmen. Vielseitig, das war die erste Sache, hat es sich beschäftigt mit dem Wort Gottes. Wer macht es noch? Vielseitig Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Na, das war für ihn klar. Ich bin ja auch das Wort. Er hat eine zweite Sache gemacht. Er hat sich die richtige Umgebung gesucht. In welcher Umgebung war er? Ja, dort, wo das gefördert wurde, dort, wo das stattfand, dort in dieser Umgebung war er. Das sind Entscheidungen, die man trifft. Beschäftige ich mich mit dem Wort vielseitig, rauf und runter. Es sind Entscheidungen, wo halte ich mich auf? Wo ist meine Heimat? Wo ist meine geistliche Heimat? Deshalb sind wir ja umgezogen nach Berlin vor 7 Jahren. Weil wir gesagt haben, wir brauchen eine geistliche Heimat und wir gehen dorthin, wo wir sie finden und wo wir glauben, dass es sie gibt. Das sind Entscheidungen. Ich kann doch nicht dahin ziehen, wo ich einen Job bekomme, nur dass ich einen Job habe. Was ist, wenn ich da untergehe geistlich? Ich muss doch wissen, was ist eine Umgebung? Was glaube ich? Was ist die Umgebung, in die ich gehöre, dass mein Herz, meine Familie blüht, aufblüht? Und da gehe ich doch hin. Und da ist er hingegangen. Und das ab 12 Jahre. Das sind Entscheidungen, die wir treffen, wie wir unser Leben aussteuern, auspendeln und gehen. Das gilt für jung und alt. Liebe Teens, das gilt für euch genauso wie für uns. Wo halte ich mich hauptsächlich auf? Was ist die Umgebung, an die ich glaube, die ich brauche? Was ist das Futter, was ich dort bekomme? Was ist die Nahrung, die es dort gibt? Und wenn sie gut ist und mich unterstützt in meinem Weg zum Thron der Gnade, dann, Amen, halte ich dort auf. Setz dich dahin. Stell die Fragen. Hör zu. Das ist ein guter Ort. Zurück zu unserem Leitvers, Hebräer Kapitel 4, Vers 16. Darum, lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wo wir Hilfe nötig haben. Übrigens, Gnade, dieses Ich Bin, Das können wir auch schaffen, untereinander zu genießen. Du fühlst dich doch am wohlsten in einer Umgebung, wo du der sein darfst und kannst, der du wirklich bist. Wo du dich nicht verstellen musst, wo du nicht kritisiert wirst, wo du nicht beobachtet wirst, wo du einfach nur gnädigerweise angenommen wirst. So wie du bist. Da fühlen wir und ich vor allem am wohlsten. Die Umgebung habe ich gefunden. Ich kann so sein, wie ich will in dieser Gemeinde. Das genieße ich. Das brauche ich auch. Das können wir untereinander schaffen, diese Atmosphäre zu kreieren. Aber es braucht dieselbe Bedingung. Und das ist Gnade. Wenn man in deiner Gegenwart so sein kann, wie man ist, dann bist du ein gnädiger Mensch. Aber ganz kurz, Vorsicht, ich schütze gleich über mich drüber. Ich brauche eigentlich kein Wasser, aber danke, ich trinke ganz wenig. Wenn ich das meiner Mutter immer sage, Mutti, ich trinke echt ganz wenig, sie so, Trinken ist so wichtig und guck mal deine Haut an, so Lederhaut. Die bleibt stehen, wenn ich die so rausziehe, dann bleibt die stehen. Aber Vorsicht, ganz kurz noch zum größten Feind der Gnade. Ich nenne ihn mal, das ist der Rechthaber. Der gefühlte Rechthaber oder der wirklich Rechthaber, das spielt in dem Augenblick keine Rolle. Das ist echt ein Feind von einer gnädigen Umgebung, weil er immer diesen Finger ausstreckt. Und gefühlt hat er Recht oder hat auch wirklich Recht, das spielt keine Rolle. Aber deshalb auch Vorsicht, weil du hast so eine Macht und so eine Stärke, wenn du Recht hast. Ich erlebe das in der Schule tagtäglich. Wenn einer Recht hat, ich sag's dir, hat der eine Macht und eine Stärke und eine Vernichtungsgewalt. Der Mensch kann kaum, würde ich behaupten, oder fast gar nicht mit Recht haben umgehen. Auch hier in der Gemeinde, sobald du, jetzt habe ich die richtige Sicht von diesem theologischen Punkt. So ist es richtig. Vorsicht! Diese Position ist so gefährlich. Und sie ist wirklich, kann ganz schnell zum Feind der Gnade werden. So, zweiter Punkt. Wir gehen zum Thron und wir finden noch etwas dort. Nicht nur die Gnade und das, ich darf sein, wie ich bin, sondern etwas, das sich so ungefähr nennt wie, ich finde jemanden, der mitfühlt, der mitleidet und der mitgeht mit mir in meinem Leiden. Weil er sich auskennt damit. In einem Wort von unserem Leidenvers nennt sich das Barmherzigkeit. Das ist die zweite Sache, die du findest vor dem Thron. In dieser Barmherzigkeit steckt eine rettende Kraft. Durch sie hat Jesus geheilt, geholfen, gedient, bekehrt, auferweckt, weil er gesagt hat, das dreht mir das Herz im Leib um. Also muss ich hin und jetzt muss ich heilen. Und das ist etwas, was in dieser Barmherzigkeit drin steckt, als ob es Gott reingelegt hätte. Es rettet immer, wenn jemand sich barmherzig aufmacht. Hat immer irgendeine rettende Art und Weise. Der barmherzige Samariter als Gleichnis. Es hat immer eine rettende Art und Weise, wenn jemand dieses Mitleiden, Mitgefühl, wenn er sich aufmacht und sagt, ich gehe mit dir in deinem Leiden. Ich nehme es wahr. Ich sehe es. Ich kann es sogar zum Teil unterstützen oder vielleicht sogar etwas verstehen. Und immer wenn wir uns aufmachen und Barmherzigkeit üben, dann retten wir auf irgendeine Art und Weise. Mitfühlen, mitleiden, mitgehen im Leiden, das können wir auch untereinander schaffen. Aber selbe Bedingung, barmherzig sein, Barmherzigkeit ausüben. Barmherzigkeit ist das Zweite, was wir finden vor dem Thron. Der letzte Punkt ist eigentlich kein Punkt, das ist eine gemeinsame Aktivität. Bevor ich die uns mitteilen möchte, vielleicht ein Wort zu dir oder denjenigen, die hier sitzen und diese Gnade, Barmherzigkeit und diese Rettung, die es dort gibt, noch nicht gefunden haben. Sie gibt es wirklich nur dort am Thron, nirgendwo sonst. Wenn du noch nicht dorthin gegangen bist, dann sitzt jemand anders drauf, aber nicht Jesus. Wenn der drauf sitzt, dann gehst du hin. Wenn er nicht drauf sitzt, dann gehst du zu einem anderen Thron. Aber nur dort gibt es das. Und deshalb werden wir jetzt ganz praktisch, wie es in unserem Vers steht, hinzutreten. Hinzutreten zum Thron, zum Tisch, zum Abendmahl. Jetzt treten wir hinzu. Und jetzt lesen wir diese ganz große Wirkung von der Barmherzigkeit in 1. Petrus Kapitel 1. Und dann treten wir hinzu, dann treten wir zum Thron. Und dann können wir das zum Ausdruck bringen in der Zeit des Abendmahls, was in 1. Petrus 1, Vers 3 bis 5 steht. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Nach seiner großen Barmherzigkeit hat er wieder geboren lassen, dich und mich. Und das in Vers 4 zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverweltlichen Erbe, unverwüstbar, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Das geht da oben nicht verloren. Die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet. Betest du auch manchmal für Bewahrung? Bewahrt werde zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Ich finde dafür, für diese Barmherzigkeit, da gebührt ihm wirklich Lob und Ehre. Lass uns beten für die Zeit des Abendmahls. Du sitzt auf einem anderen Thron. Wir kennen aus der Welt diese Form des Königsseins, des Herrschens nicht. Dass wenn wir zu so einem Herrscher, zu so einem Thron gehen, dass wir dort sein dürfen, wie wir sind, Gnade finden dürfen, lernen dürfen, dass wir dort Barmherzigkeit erlangen. Und das kriegen wir immer noch. Und manchmal tut es mir gut, mich daran zu erinnern, dass du mit mir mitleidest und mitfühlst, wenn der Tag an mir zerrt, dann denke ich, aber du leidest mit mir mit. Du hast schon ein Gefühl dafür, wie es mir geht. Und dann deine Barmherzigkeit, die mich rausgerettet hat aus dieser Welt. Und jetzt stehe ich da und habe ein ewiges Erbe aufbewahrt von dir. Ich möchte mich für mich bitten, für meine Familie und für uns alle, dass wir festhalten, so wie es in deinem Wort steht, an dem guten Bekenntnis. Es ist und bleibt ein gutes Bekenntnis zu sagen, und Jesus, du bist mein Herr, und Jesus, du bleibst auf dem Thron. Und ich werde es nicht wagen, diesen Thron anzuzweifeln oder etwas anderes draufzusetzen. Und dir gebührt das ganze Lob dafür, was für eine Art und Weise, auf welche Art und Weise du regierst, unser Leben, unser Herz steuerst und bewegst, damit es auf dem Weg bleibt. Das ist unser ganz großer Wunsch, auf dem Weg zu bleiben bis zum Ende. Hilf uns dabei und danke, dass du es bisher so gut gemacht hast. Und das bete ich im Namen von deinem Sohn. Amen.